Christus konsequent nachfolgen, Bibeltage über den Philipperbrief, das wollen wir diese Tage miteinander hören, die Botschaft des Philipperbriefs, ein Brief, der auch für unsere Zeit sehr wichtig ist. Ich werde auch in diesen Tagen keine hochtheologische Exegese und Auslegung bringen, sondern eine lebenspraktische Anwendung, was der Philipperbrief uns heute zu sagen hat. Das ist der Schwerpunkt auch dieser Bibeltage. Ich werde trotzdem auch einige griechische Begriffe erwähnen, auch erklären, die wichtig sind, die zentral sind. Aber es geht um unser Leben. Und gleich zu Beginn eine Frage. Liebst du deine Gemeinde? Das ist ja die Frage, die sich stellt angesichts von Philipper 1. Denn wir werden gleich hören, wie der Apostel Paulus schreibt, wie er diese Geschwister in Philippi liebt, wie er sie vermisst, wie er täglich für sie betet und einsteht. Wie ist es bei uns? Leider ist es heute so, dass man oftmals eher das Phänomen antrifft einer sogenannten Lebensabschnittsgemeinde. Wisst ihr, was eine Lebensabschnittspartnerschaft ist? Heute sehr modern. Man ist jetzt 2 Jahre mit der Frau zusammen als Mann, dann mit der nächsten, dann vielleicht wieder mit jemand und so weiter. Und nichts Verbindliches, immer alles so locker, von einem zum anderen, wie so ein Schmetterling, der von Blüte zu Blüte fliegt. Und so ist leider auch bei Gemeindeverbindlichkeit bei vielen. Ich weiß, dass es heute schwer ist, eine bibeltreue Gemeinde zu finden. Und man sucht und findet oft nichts. Aber wenn man doch dann eine bibeltreue Gemeinde gefunden hat, warum bleibt man dann trotzdem nicht zum Beispiel? Auch da ist so, Menschen kommen, Menschen gehen, man geht eine Zeit lang hin, irgendwas passt einem nicht, dann geht man zur nächsten Gemeinde, dann merkt man nach einiger Zeit, da ist auch nicht alles perfekt. Und das ist auch schon genau das Problem. Was suchen die Menschen, die so von Gemeinde zu Gemeinde wandern? Sie suchen die perfekte Gemeinde. Lebensabschnittsgemeinden sind es dann. Immer so für einen bestimmten Abschnitt die Gemeinde, dann die nächste. Wie bei der Partnersuche. Lebensabschnitt Partnerschaften. Das ist das, was heute verbreitet ist. Aber was machen diese Menschen falsch? In meiner Jugendzeit war ich auch so, da war ich immer wieder von Gemeinde zu Gemeinde und habe da und dort geguckt, ob das gut ist. Aber ich habe auch da nicht die perfekte Gemeinde gefunden. Aber inzwischen haben wir eine feste Gemeinde, ist auch nicht perfekt, aber wir gehen da trotzdem gerne hin. Nun, aber der Fehler, den viele machen, ist, dass viele Menschen nur erwarten, anstatt sich selber einzubringen. Bei der Partnersuche, da spricht man von Partnerhopping, von Partner zu Partner hüpfen. Und bei der Gemeinde vom Gemeindehopping, also hüpfen auf Deutsch. Das ist heute eine große Mode. Aber ist das richtig? Ich denke, nein. Was erwartet Gott? Er erwartet Treue, Beständigkeit, Engagement und Zuverlässigkeit in unserem Leben, auch in unserer Gemeinde, Zugehörigkeit. Eine Ehe, liebe Geschwister, funktioniert nur, wenn sich Mann und Frau aufeinander verlassen können. Wenn sie wissen, mein Ehepartner geht nicht fremd. Und eine christliche Gemeinde funktioniert nur, wenn alle Gemeindeglieder zuverlässig da sind und ihre Dienste treu tun. Da, wo ihre Gaben liegen, da liegen auch Aufgaben und die darf man dann treu erfüllen. Und jeder möge sich fragen, wie sieht es da bei dir und bei mir aus? Bin ich zuverlässig und regelmäßig in den Versammlungen? Versäume ich meine Dienste nicht, für die ich eingeteilt bin? Zum Beispiel den Fahrdienst, ältere Geschwister abholen, wieder nach Hause bringen, den Ordnerdienst, Menschen freundlich begrüßen, ihnen die Plätze zuweisen, der technische Dienst, rechtzeitig da sein, um die technischen Anlagen einzuschalten oder den Livestream auch heutzutage. Das ist peinlich, wenn das dann zu spät ist, wenn kein Mikrofon funktioniert und nichts. Haben wir auch schon erlebt, leider. Ja, also technischer Dienst auch sehr wichtig. Dann der Putzdienst. Wie würde es aussehen, wenn es keinen Putzdienst gäbe in Gemeinden? Der Predigtdienst. Ist immer gut, wenn man sich Predigttermine in den Terminkalender einträgt, dass man es nicht vergisst und sich auch rechtzeitig und unter Gebet darauf vorbereitet. Dann auch der Baudienst. Wir bauen ja schon 5 Jahre ein Gemeindehaus. Und das sind leider oft auch nicht immer so viele Brüder da, aber komme ich da auch treu, so wie es mir möglich ist, natürlich auch. Und viele andere Dienste, Jugendarbeit, Kinderarbeit, Gesangsarbeit und was es alles gibt. Kann man sich auf mich verlassen? Es ist alles eine Frage der Liebe, wenn ich meine Dienste treu tue. Eine Frage der Liebe zum Herrn und zu meinen Geschwistern und auch zu den verlorenen Menschen, wenn ich jetzt noch den Missionsdienst erwähne, der auch sehr wichtig und grundlegend ist. Wenn ich meine Frau liebe, dann werde ich alles für sie tun, was ihr hilft, was ihr gut tut. Und wenn ich meine Gemeinde liebe, werde ich immer treu für sie da sein. Dann werde ich mich in ihr mit meinen Gaben einbringen, anstatt über andere zu meckern, zu lästern, schlecht herzuziehen, schlecht zu reden. Und dann werde ich auch kein Zaungast bleiben, sondern mich einer bibeltreuen Gemeinde fröhlich anschließen, im Wissen, dass auch da Schwächen sind und auch Menschen, die auch nicht perfekt sind. Aber ich werde dann über die Schwächen und Versäumnisse der anderen hinwegsehen können und ein Gebet daraus machen. Statt Gerede lieber beten für die Menschen. Und wir sind ja alle Menschen, dass wir gegenseitig auch füreinander beten. Es ist zwar die christliche Gemeinde, die Gemeinde des Herrn Jesus, aber wir sind alle sind Menschen, die Fehler machen können. Vielleicht haben wir jemand an der Tür nicht freundlich begrüßt, der in die Gemeinde kommt und der ist dann vielleicht auch empfindlich, vielleicht sogar beleidigt. Vielleicht haben wir neue Besucher nicht nach Hause eingeladen, sind dann wieder heimgegangen, mussten vielleicht weite Strecken fahren, keiner hat sie angesprochen, gibt's leider sowas, ja. Vielleicht haben wir vergessen, jemand zum Geburtstag zu gratulieren oder eben auch vielleicht nur anzurufen oder auch persönlich zu gratulieren. Man kann vieles falsch machen in der Gemeindearbeit. Als wir angefangen haben in unserer Gemeindegründung, hat mir ein Bruder gesagt, der schon lange eine Gemeinde leitet, da kommt viel Arbeit auf euch zu. Ja, und je größer eine Gemeinde wird, umso mehr Arbeit ist es, aber auch umso mehr Dienste, die man dann auch einteilen kann, dass man das auch dann verteilt und delegiert. Menschen erwarten auch in christlichen Gemeinden Liebe und dass sie beachtet werden. Und das ist verständlich, das sollte auch so sein. Prüfen wir uns, ob wir das immer genügend praktiziert haben. Wenn Menschen aus Gemeinden wieder weggehen, dann hängt das oft weniger mit der Wahrheit der Lehre zusammen. Es kann auch sein, dass jemand weggeht, weil falsche Lehren gepredigt werden, das schon. Aber viel mehr und häufiger hängt es mit der mangelnden Liebe zusammen in Gemeinden. Dass keiner auf Gäste zugeht oder auf den anderen oder ihn anspricht. Das sollte so nicht sein. Beides sollte da sein in der christlichen Gemeinde. Wahrheit und Liebe. Ist das bei uns so? Ich hoffe es und bete dafür. Es macht mich allerdings traurig, dass in vielen Gemeinden Gäste kommen und dann doch wieder wegbleiben, weil keiner sie freundlich begrüßt oder gastfreundlich einlädt. Woran liegt das? Ich habe ein Zitat kürzlich hier gesehen aus der Zeitschrift Ethos, Nummer 8, 2022 auf Seite 53. Da schreibt der christliche Arzt Dr. Wolfgang Frehmann, V-R-E-E-Mann, über die Empathie, das Einfühlungsvermögen, dass man sich in andere Menschen einfühlt. Empathie. Empathie ist die Fähigkeit und die Bereitschaft, die Gefühle eines anderen Menschen nachzuvollziehen. Als Reaktion darauf entstehen bei dem empathischen Menschen Mitgefühl, Trauer, Freude, Hilfsbereitschaft und so weiter. Und er schreibt weiter, ich zitiere, wie die Ehe lebt auch die christliche Gemeinde von der Empathie ihrer Mitglieder. Je stärker diese Fähigkeit bei vielen ausgeprägt ist, desto enger ist die Gemeinschaft. Der Mensch ist als Beziehungswesen geschaffen und jedes soziale Gefüge, sei es die Nachbarschaft, das Kollegium oder die Gemeinde, wird bereichert von der Empathie des Einzelnen. Das Klima in einer christlichen Gemeinde lässt sich durch Empathie spürbar verbessern. Es entsteht eine ausgesprochen warmherzige Atmosphäre. Gäste und suchende Menschen empfinden eine solche Ausstrahlung als sehr wohltuend und werden davon regelrecht angezogen. Zitat Ende. Also wie gesagt, nicht nur Liebe, aber auch die Wahrheit, beides muss da sein. Es gibt natürlich auch Sekten, die sind sehr liebevoll, haben trotzdem falsche Lehren. Also deshalb beides, auch die biblische Wahrheit muss da sein, aber auch die Liebe. Das kann der Herr in uns wirken. Ich kann nur sagen, lasst uns mehr lieben, lasst uns mit offenen Augen und Herzen für jeden Menschen da sein und die Liebe Jesu ausstrahlen. Und lasst uns unsere Gemeinden nicht schlecht machen, schlecht reden, sondern sie lieben. Und ein Vorbild hierfür gibt uns, und jetzt kommen wir zum Philipperbrief, der Apostel Paulus. Gerade auch im ersten Kapitel des Philipperbriefes ist Wertvolles für uns gesagt, um hier in der Liebe zu unserer Gemeinde, zu unseren Geschwistern zu wachsen, so wie es der Apostel Paulus getan hat. Wir schlagen jetzt also auf Philipper 1, Vers 1 bis 11. Ich lese erstmal den Zusammenhang und dann Vers für Vers. Paulus und Timotheus, Knechte Jesu Christi, an alle Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt den Aufsehern und Diakonen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott, so oft ich an euch gedenke, indem ich alle Zeit in jedem meiner Gebete für euch alle mit Freuden Fürbitte tue, wegen eurer Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt, weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird, bis auf den Tag Jesu Christi. Es ist ja nur recht, dass ich so von euch allen denke, weil ich euch im Herzen trage, die ihr alle sowohl in meinen Fesseln als auch bei der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums mit mir Anteil habt an der Gnade. Denn Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen verlangt in der herzlichen Liebe Jesu Christi. Und um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und allem Urteilsvermögen, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, sodass ihr lauter, also rein und ohne Anstoß seid bis auf den Tag des Christus, erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt werden, zur Ehre und zum Lob Gottes. Zunächst einmal einleitend doch einige Hinweise. Wie gesagt, ich will jetzt hier keinen theologischen Fachvortrag halten, sondern mehr für unser Leben, aber doch ein paar Hinweise über den Philipperbrief. Der ist also in einer Haft geschrieben, er schreibt in Fesseln. Die Ausleger diskutieren darüber, ob das die Haft war in Caesarea, wo Apostel Paulus ja nach seiner Gefangennahme zunächst war, noch in Israel, in Caesarea am Meer, oder in Rom, manche sagen auch in Ephesus. Aber er spricht sehr viel für Rom, denn er spricht ja auch vom kaiserlichen Prätorium und das war eben in Rom. Und so dürfte dieser Brief zu datieren sein, etwa in die Zeit 60 bis 62 nach Christus. Aller Wahrscheinlichkeit nach ist der Apostel Paulus da noch einmal freigekommen. Er wollte ja auch noch nach Spanien und danach wurde er wieder gefangen und ist dann etwa 65, 66 nach Christus dann unter Kaiser Nero, so sagt es die Überlieferung, hingerichtet worden. Die Apostelgeschichte selber, die berichtet ja nichts von einer Hinrichtung, sondern dass er in Rom war und dort lehrte und die Menschen empfangen konnte. Das war diese erste römische Gefangenschaft. Und in der Zeit hat er wohl auch den Philipperbrief geschrieben, den hat er mitgegeben, dem Epaphroditus, schwierigste Name in der Bibel nach meinem Verständnis, Epaphroditus, der kommt auch vor. Und ja, Philippi, die Gemeinde, das wisst ihr sicher auch, wie die entstanden ist, das wird ja ausführlich beschrieben in Apostelgeschichte 16, der Apostel Paulus hat eine Schau in der Nacht, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Dann geht er von Kleinasien herüber nach Mazedonien, also das, was auch heute zu Griechenland gehört. Und da ist er in Philippi dann auch am Meer und diese Stadt und trifft da dann auch am Fluss Frauen, besonders auch die Lydia, eine wohlhabende Händlerin, ich glaube Purpurkrämerin war sie, wird hier beschrieben, ja, purpurfarbene Waren. Apostelgeschichte 16, Vers 14 steht das. Und die bekehrt sich, wird gläubig, lässt sich taufen und es sind dann Versammlungen in ihrem Haus. So hat die Gemeinde in Philippi und auch in Europa angefangen. Das andere war ja Asien. Ne? Jetzt kommt er herüber nach Europa. Also ein ganz wichtiger Schritt in der Mission. Und es gibt dann auch Widerstand von satanischen Mächten, indem eine besessene Magd Paulus und Silas hinterherläuft und sagt, das sind Männer Gottes, aber aus dem Mund der Dämonen hat er das nicht geduldet. Und er hat geboten, der Geist ist ausgefahren und diese Wahrsagemagd konnte nicht mehr wahrsagen. Ihre Herren haben dann nicht mehr Geld durch sie verdient und dann waren sie so wütend auf Paulus und Silas, dass sie sie angezeigt haben. Die wurden ins Gefängnis geworfen, verhaftet und dann haben sie ja gesungen bei Nacht oder auch den Herrn gelobt, heißt es. Da kam das Erdbeben und es wurde bis in die Grundfesten erschüttert. Die ganzen Gefängniszellen sprangen auf. Aber die Gefangenen sind nicht weggelaufen, sondern geblieben. Der Kerkermeister wollte sich schon das Leben nehmen. Dann sagen sie, nein, wir sind alle hier. Und dann können sie ihm das Evangelium verkündigen. Der kommt zum rettenden Glauben, lässt sich taufen. Und Auch da wird das Evangelium verbreitet. Dann werden sie freigelassen, allerdings nicht ohne, dass Paulus sich auf das römische Bürgerrecht berufen hat. Und sie ziehen dann weiter, nachdem sie noch einmal die Brüder gestärkt haben. So ganz kurz zusammengefasst, Apostelgeschichte 16. Jetzt zitiere ich noch hier aus der John MacArthur Studienbibel, bei der Einleitung zum Philipperbrief, nochmal über die Entstehung dieses Briefes. Um das jetzt kurz zu fassen, lese ich einfach hier einige Sätze vor. Das steht auf der MacArthur Studienbibel in der Einleitung auf Seite 1733. Paulus besuchte Philippi auf seiner dritten Missionsreise offenbar zweimal. Einmal zu Beginn, vergleiche 2. Korinther 8, 1-5, und ein weiteres Mal gegen Ende, Apostelgeschichte 20, Vers 6. Etwa 4 oder 5 Jahre nach seinem letzten Besuch in Philippi empfing Paulus als Gefangener in Rom eine Delegation, also eine Gesandtschaft der Gemeinde in Philippi. Die Philipper hatten Paulus in der Vergangenheit großzügig unterstützt, Kapitel 4, Verse 15 und 16, und hatten auch reichlich zur Sammlung für die Bedürftigen in Jerusalem beigetragen, 2. Korinther 8, 1-4. Als sie nun erfuhren, also die Philipper erfuhren, dass Paulus in Haft saß, sandten sie ihm noch eine weitere Gabe, Kapitel 4, Vers 10, sowie Epaphroditus, der sich um Paulus Bedürfnisse kümmern sollte. Leider erlitt Epaphroditus eine fast tödliche Krankheit, Philipper 2, 26 und 27, entweder auf dem Weg nach Rom oder nachdem er dort angekommen war. Deshalb entschied Paulus, Epaphroditus nach Philippi zurückzuschicken, Kapitel 2, Vers 25 und 26, und schrieb diesen Brief an die Philipper, den er ihm mitgab. Also Epaphroditus ist auch der Überbringer des Briefes von Rom nach Philippi. Kommt mehrfach vor, er hat auch diese historischen Zusammenhänge. Dann noch die Gründe. Paulus hatte mehrere Gründe, diesen Brief zu schreiben. Ich zitiere weiter noch John MacArthur. Erstens wollte er schriftlich seinen Dank für die Gabe der Philipper ausdrücken, Kapitel 4, Vers 10 bis 18. Zweitens wollte er den Philippern erklären, warum er Epaphroditus zu ihnen zurückschickte, damit sie nicht meinten, sein Dienst für Paulus sei nicht hilfreich gewesen, Kapitel 2, 25 und 26. Drittens wollte er sie über seine Umstände in Rom informieren, Kapitel 1, 12 bis 26. Viertens schrieb er, um sie zur Einheit zu ermahnen, Kapitel 2, 1 bis 2 und Kapitel 4, Vers 2. Und fünftens warnte er sie mit diesem Brief vor Irrlehrern, Kapitel 3, Vers 1 bis 4, Vers 1. Zitat Ende. Soweit die Einleitung. Die Einleitungsfragen, das wollen wir wenigstens doch auch kurz erwähnen, dass ihr wisst, den Zusammenhang, wie der Brief entstanden ist. Ja, und jetzt wollen wir also die Verse nochmal durchgehen und im Einzelnen betrachten. Vers 1. Paulus und Timotheus, Knechte Jesu Christi, an alle Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt den Aufsehern und Diakonen. Zu den Namen ist schon zu sagen, ist ja bekannt, Paulus, der früher Saulus hieß, dieser große König Saul, er ist jetzt der Geringe, Paulus, der Kleine, der Geringe. Und auch Timotheus bedeutet Ehrfurcht vor Gott, Gottesfurcht. Und sie beide bezeichnen sich hier als Knechte oder Sklaven Jesu Christi. Hier steht jetzt nicht von Apostel, sondern einfach als Sklaven, Diener des Herrn, stellen sie sich vor. Und das ist auch für unsere Gemeindearbeit wichtig. Alles, was wir tun, sind Dienste, keine Herrschaft über andere ausüben, Tyrannei, sondern Dienst. Das wird auch in Philipper 2 ganz wichtig sein. Einer achtet den anderen höher als sich selbst. Ihr seid so gesinnt, wie Christus war, der sich selbst erniedrigt hat, bis zum Tod am Kreuz. Das ist dieses Dienen, Dienen. Leider ist es oft anders, dass Menschen ehrgeizig sind, hochmütig, dass die Herrschsucht kommt. Und dann gehen Gemeinden kaputt, wo ein solcher Geist sich einschleicht. Und auch wenn man Älteste beruft, es müssen Diener sein, die fleißig sind, die ihre Gaben einbringen, um die Gemeinde geistlich aufzubauen, aber nicht um irgendwelche Herrschergelüste auszuüben. Und da haben wir auch hier schon ein Vorbild, Diener, Knechte Jesu Christi, an alle Heiligen in Christus Jesus. Die Heiligen, das sind ja die Abgesonderten, die dem Herrn geweiht sind, ganz zu Jesus gehören, abgesondert von der Sünde in der Welt, dem Herrn hingegeben. die in Philippi sind, da habe ich ja schon gesagt, über Philippi in Mazedonien liegt das, samt den Aufsehern und Diakonen. Da steht Episkopoi und Diakonoi. Episkopoi, das ist vom griechischen Episkopein, das heißt darüber schauen, also die Übersicht haben, die Ordnung aufrechterhalten, eingreifen, damit kein Chaos in die Gemeinde einkehrt. Das ist der Dienst der Aufseher. Das ist die gleiche Bezeichnung von den Funktionen her wie Presbyteroi, das sind die Ältesten, oder Aufseher. Also die können auch austauschbar verwendet werden, die Formulierungen Episkopoi und Presbyteroi. Das drückt also Brüder aus, die schon gereifteres Alter haben, also Lebenserfahrung, geistliche Erfahrung mit dem Herrn gesammelt haben. Deshalb Älteste, nicht Jüngste in Gemeinden. Also ein Ältester sollte, man kann es nicht pauschal sagen, aber doch mindestens 35 oder 40 Jahre alt sein und mindestens schon einige Jahre mit dem Herrn Erfahrung gesammelt haben, bevor er eingesetzt wird. Es müssen keine 80-Jährige sein, die sind oft schon verbraucht, oder auch 70-Jährige oder so wie ich 60-Jährige, da lässt die Kraft oft auch schon nach. Aber das ideale Alter, man kann es jetzt nicht sagen, so zwischen 40 und 60, so, wo sie noch frisch sind, aber doch schon Erfahrung haben. Ja, aber jetzt keine unerfahrenen Menschen, keine Jünglinge. Es werden ja auch Kriterien genannt für Älteste, für Aufseher, etwa in den Timotheusbriefen. Untadelig, Mann einer Frau, nicht dem Rausch ergeben, also irgendwelchen Süchten, die ihrem eigenen Hausgut vorstehen, die ehrbar die Kinder erziehen und so weiter. Also ich werde es jetzt hier nicht alles zitieren. Das sind wichtige Kriterien. Aufseher und Diakone sind Diener, da gelten ähnliche Kriterien, sollen auch unbescholten sein, man soll sich auf sie verlassen können, sie sollen mit dem Geld gut umgehen können, das treu verwalten, sich nicht zu Schulden kommen lassen und weitere wichtige Kriterien, die in der Bibel genannt werden. Es soll also alles geordnet zugehen, dass die Dienste da sind, die für die Aufsicht sorgen und für die praktischen Dienste der Verwaltung. Die Diakone haben vor allem diesen Dienst, Armenfürsorge, ja auch die ganzen praktischen Dienste, auch Ordnerdienste, was da alles zugehört. Nicht jeder Ordner ist aber Diakon, ja, das darf man jetzt nicht verwechseln. Aber Diakone, die sollten auch Ordner, Kassenverwaltung, alle diese Dinge auch machen können. Predigen müssen sie nicht unbedingt alle können, aber ist auch gut, wenn Diakone auch predigen können. Aber die Ältesten und Aufseher, die sollten auch die Lehrgabe haben. Aber darüber habe ich ausführlich bei anderen Auslegungen über Timotheusbriefe gesprochen, deshalb möchte ich das jetzt nur kurz machen. Dann kommt der Gruß, der Segenswunsch, und ein Gruß in den Briefen, in der Bibel, ist mehr als einfach nur Hallo oder so heute, sondern da wird die Gnade Gottes zugesprochen, die Sühnung der Sünde, die Vergebung der Schuld. Gnade heißt, dass du wieder mit Gott in Ordnung kommst, dass dein Leben bereinigt wird von aller Schuld und Sünde. Das ist der Zuspruch der Gnade des Herrn. Und die sei mit euch und Friede, das ist dann das Ergebnis der Begnadigung, dass wir im Frieden leben mit Gott und auch mit unseren Nächsten. Ja, dass da nichts mehr dazwischen steht. Shalom, dieser Heilszustand, der dann vollendet wird im himmlischen Jerusalem und auch schon ein Stück weit vorgeschattet im tausendjährigen Friedensreich, aber da noch nicht vollkommen. Da ist nur der Satan gebunden, aber nicht alle sind geistlich gerettet und wiedergeboren. Aber dieser Friede, der kann auch jetzt schon in unseren Herzen wohnen durch unseren Herrn Jesus Christus. Und der Friede, die Gnade und der Friede, die kommen von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das heißt, Jesus, der Retter, Christus, der gesalbte Heilskönig, er ist der Kyrios, der Herr. Und das war damals sensationell und provokativ, weil der Kaiser galt als der Kyrios, dieser Gottkaiser, der verehrt wurde. Das ist der Herr Kyrios, Cäsar, und so haben sie gerufen. Und hier Kyrios, Jesus, Christus. Das war natürlich ein Affront gegen den ganzen Kaiserkult, gegen die Menschenverehrung und Machtverehrung. Nein, allein Jesus Christus, der Gekreuzigte, er ist der Herr. Deshalb wurden die Christen auch verfolgt, weil sie konnten den Kaiser nicht opfern, sondern ihr Opfer ist ihr Leben, das sie für den Herrn Jesus hingeben, ganz in seinem Dienst stehen, ganz ihm dienen und nachfolgen. Und jetzt kommt unser Thema, liebst du deine Gemeinde? Auch hier in Philipper 1, ab Vers 3. Ich danke meinem Gott, so oft ich an euch gedenke, indem ich alle Zeit in jedem meiner Gebete für euch alle mit Freuden Fürbitte tue, wegen eurer Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Erstmal soweit. Also wenn ihr an eure Gemeinde denkt, könnt ihr dann auch sagen, ich danke Gott, so oft ich an euch denke. Ich weiß nicht, welche Gemeinde jetzt jeder von euch so geht. Einige kenne ich ja besser, andere nicht so. Aber könnt ihr auch danken für eure Gemeinde, die ihr geht? Ist es da noch bibeltreu? Herrscht da die Liebe des Herrn, Wahrheit und Liebe? Oder ist man eher traurig und hat vielleicht Probleme mit Leuten, wo man sich schon längst versöhnen sollte? Es ist traurig, wenn in Gemeinden Unfriede, Streit, Irrlehre oder irgendwas eingebrochen ist. Dann muss man dringend darum beten, dass sich das ändert, aber auch was sagen, mit den verantwortlichen Brüdern sprechen, mit den Pastoren oder Ältesten, darauf hinweisen. Die können auch nicht alles wissen, man muss dann einfach sie auch darauf hinweisen, liebevoll, du, da sollte man was ändern, da läuft was nicht gut. Sagt einfach auch das weiter. Dankst du Gott für die Geschwister, so wie der Apostel Paulus hier, oder redest du schlecht über sie? Hier ein Zitat von Dietrich Bonhoeffer. Er hat Folgendes gesagt: Danken wir nicht täglich für die christliche Gemeinschaft, in die wir gestellt sind, so hindern wir Gott, unsere Gemeinschaft wachsen zu lassen. Zitat Ende. Also wenn wir nicht täglich danken für unsere Gemeinde, dann kann die Gemeinde geistlich keine Fortschritte machen. Und so dürfen wir danken, auch wenn die Gemeinde nicht perfekt ist. Habt ihr es ja schon erwähnt, da hat auch Spurgeon etwas Interessantes gesagt oder erlebt. Ein Mann sagte zu Spurgeon, ich kann mich nicht entschließen, einer der bestehenden Gemeinden beizutreten. Und ich sage euch, auch mich rufen Leute immer wieder an, keine Gemeinde ist gut genug für mich. Da fühle ich mich nicht wohl, da ist was und dort ist was. Ja, das gab es schon früher und das gibt es auch heute. Und der Mann sagte zu Spurgeon, sie sind alle zu sehr unvollkommen. Sie stehen zu sehr hinter dem Ideal der Vollkommenheit zurück. Darauf erwiderte Spurgeon, dieser baptistische Erweckungsprediger, 19. Jahrhundert, und sagte, das ist wahr, eine vollkommene Gemeinde gibt es nicht. Und wenn Sie warten wollen, bis Sie eine vollkommene Gemeinde gefunden haben, so können Sie warten bis zu Ihrem Eintritt in den Himmel. Im Übrigen, lieber Freund, wenn Sie jemals eine vollkommene Gemeinde fänden, müsste diese sich weigern, sie aufzunehmen. Denn sobald sie aufgenommen wären, hätte jene Gemeinde aufgehört, vollkommen zu sein. Wäre es bei uns auch so? Ja, bei mir auch. Wenn ich da hingehe, ist nicht mehr vollkommen. Wenn man ehrlich ist. Dann. Ihr Suchen, sagt Spurgeon noch, ist wirklich vollständig zwecklos. Ja, wie soll man dann damit umgehen? Beten für die Gemeinde, beten für die Verantwortlichen, sich selber einbringen, nicht meckern, sondern sich engagieren, mit anpacken. Dann kann man auch nicht mehr brutteln, wie man hier im Schwäbischen sagt, weil da müsste man sich ja selber anbrutteln, über sich selber meckern. Und das wird ja kaum einer machen. Also wenn du dich selber einbringst, bist du ja ein aktives Glied. Und dann hängt es auch von dir ab, wie die Gemeinde, funktioniert, in welche Richtung sie läuft. Ob da Leben ist oder nicht. Natürlich hängt es vom Herrn ab in erster Linie. Aber auch wir Menschen, Gott gebraucht unsere Hände und Füße, unseren Mund, um die Dienste zu tun. Betest du treu für deine Lieben und für deine Gemeinde, so wie der Apostel Paulus? In Vers 4 sagt er, indem ich alle Zeit in jedem meiner Gebete für euch alle mit Freuden Fürbitte tue. Betest du auch treu? Es gibt ja in vielen Gemeinden eine Liste, eine Namensliste, die man dann auch durchbeten kann. Das nur als Tipp, das mache ich auch immer wieder. Und je größer sie ist, da muss man dann Abschnitte machen. Man kann da nicht mal alle Namen intensiv durchbeten. Aber man sollte das immer wieder durchbeten. Und wenn dadurch gerade akut irgendwas ist, ganz besonders für einzelne Glieder in der Gemeinde. Und hier alle Zeit, nicht nachlassen im Gebet. Und zwar mit Freuden. Denn Gebet ist Arbeit. Ja, das merken wir auch. Da braucht man Zeit. Da muss man sich Ruhe nehmen, dass nicht jemand anruft, nicht jemand irgendwas schreibt in der Zeit, dass man sich nicht zerstreuen lässt. Disziplin, Selbstdisziplin erfordert das Gebet, Kniearbeit. Aber hier steht mit Freuden die Fürbitte tut. Für andere, nicht nur für sich betet, Fürbitte. Ja, und Vers 5, wegen eurer Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Da steht das griechische Wort Koinonia, vielleicht schon mal gehört. Das ist so ein schönes griechisches Wort für Gemeinschaft, alle so zusammen, gemeinsam, dass man sich gern trifft, dass man auch einander hilft. Gemeinschaft heißt ja nicht nur, dass man sonntags irgendwie zusammensitzt, sondern auch sonst Gemeinschaft hat. Einander einlädt, einander beim Umzug hilft, miteinander Veranstaltungen plant, miteinander Missionseinsätze macht. Es gibt hunderte Möglichkeiten, Gemeinschaft zu üben, zusätzlich zum Sonntagsgottesdienst. Und auch im Gebet füreinander einsteht, ist auch Gemeinschaft, die der Herr wahrnimmt. Am Evangelium, an der frohen Botschaft. Das Evangelium von Jesus Christus verbindet Menschen weltweit und in Ewigkeit. Überall hat Gott seine Leute, hat mal ein Liederdichter geschrieben. Dann Vers 6. Weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Ihr kennt sicherlich den Liedanfang, nicht der Anfang, nur das Ende ziert des Christenpilgerlauf. Ich hoffe, ich habe es richtig zitiert. Ja, also wichtig ist nicht nur, dass wir uns mal bekehrt haben, sondern dass wir bis zum Ende treu sind dem Herrn, dass wir nicht lau werden oder gar abfallen, sondern ja brennend sind für den Herrn, das Wort lesen, ihm nachwandeln, uns reinigen lassen durch sein Blut, aufstehen, wenn wir gefallen sind, nicht liegen bleiben. Hier stehen so schöne Begriffe im Griechischen, das Werk angefangen, das ist griechisch en arxamenos, da steht arche drin, der Anfang, und auch, da wird es auch vollenden, epitelesen, da ist telos drin, telos ist das Ziel, das Ende, es ist vollbracht, tetelestai, das ist diese Vollendung, etwas zu Ende bringen. Der Herr Jesus am Kreuz hat das ausgerufen, als er das Heilswerk für uns vollbracht hat. Also auch in diesem Sinne, der Anfang und das Ende, A und O, Alpha und Omega, alles das steckt auch in Vers 6 hier mit drin. Wir merken, wie tief das Wort Gottes auch hier ist. Und zwar bis auf den Tag Jesu Christi, wenn er kommt und seine Gemeinde zu sich holt, dann werden wir bei ihm sein. Dann wird uns kein Feind mehr anfechten, kein Satan mehr zu Fall bringen, versuchen können. Und wir werden ihn schauen, den Herrn Jesus, von Angesicht zu Angesicht. Ja, die Frage stellt sich an uns, bist du beständig im Bibellesen, Gebet und Besuch der Versammlungen? Unbeständige Menschen werden lau und fallen womöglich sogar ab. Dann Vers 7. Es ist ja nur recht, dass ich so von euch allen denke, weil ich euch im Herzen trage, die ihr alle sowohl in meinen Fesseln als auch bei der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums mit mir Anteil habt an der Gnade. Er ist ja im Gefängnis und man kann sagen, da hat natürlich auch viel Zeit, an alle zu denken, das stimmt auch, ja. Und so ist auch, wenn du nicht so am alltäglichen Leben teilnehmen kannst, wenn du vielleicht älter geworden bist, dass die Wohnung vielleicht nicht mehr verlassen kannst, vielleicht sogar bettlägerig. Ich sage immer solchen Geschwistern, ihr habt jetzt den wichtigsten Dienst, den könnt ihr weiterhin machen, nämlich den Gebetsdienst. Da habt ihr viel mehr Zeit als ich, da ich noch nach außen auch so viel machen kann, darf oder muss, je nachdem, wie man sieht. Aber solche Geschwister, wie auch unser Bruder Willi, der kann jetzt die Wanderungen nicht mitmachen, aber ich weiß, er betet auch für viele immer wieder für uns. Und das ist einfach, dass man auch diese Gabe dann einbringt. Diese, das ist dann auch ein Auftrag, nicht? Und es möge keiner sagen, im Alter bin ich nutzlos. Ich habe hier den ganz wichtigen Gebetsdienst für die Gemeinde, für die Geschwister, für die Ungläubigen, dass sie noch zum Herrn finden. Wie viel Segen wird darauf liegen? Das wird der Herr in der Ewigkeit uns zeigen, was da an Frucht erwächst. Kann ich euch nur ermutigen. Und er trägt, der Apostel Paulus trägt die Gemeinde in Philippi, die Geschwister im Herzen. Kardia steht hier, Herz, Kardiologie, kennt ihr den Begriff? Das ist hier dieses, aber nicht nur das biologische Herz gemeint natürlich, sondern das Innerste, in seinem innersten Herzen, wie soll ich das ausdrücken? Ihr wisst, was ich meine. Ne? Wirklich in seiner Seele, überall, in seinem Innersten ist er verbunden mit den Geschwistern. So geht's ihm bis ins Herz hinein, diese Verbundenheit. In den Fesseln, als auch bei der Verteidigung. Sie beten sicherlich auch für ihn bei seiner Verteidigung. Da steht Apologia, daher kommt der Begriff Apologetik, Verteidigung des Glaubens. Ich hatte ja mal einen Lehrstuhl für Apologetik, den einzigen, soweit ich weiß, gibt es da jetzt keinen mehr in Deutschland, wo man also die Aufgabe hatte, den Glauben zu verteidigen gegen ihr Lehren. Das habe ich 4 Jahre gemacht, mit großer Freude, habe dann auch vieles geschrieben in dieser Zeit. Aber das mache ich auch heute noch, auch wenn ich den Lehrstuhl nicht habe, aber den Auftrag habe ich nach wie vor. Aber letztendlich jeder Christ, auch du hast einen Auftrag, den Glauben zu verteidigen, wo dir Irrlehren begegnen und zu sagen, das ist richtig und das ist falsch. Wir bekennen und wir verwerfen. Es ist biblische Lehre und das andere ist Irrlehre. Aber ganz klar muss von der Bibel her begründet sein, von den klaren Stellen, nicht von unklaren. Von den klaren Stellen her muss die biblische Lehre begründet werden. Verteidigung des Evangeliums und Bekräftigung, also da haben wir auch beides, ja. Verteidigen gegen Irrlehren und bekräftigen, was die richtige Lehre ist. Und da haben auch die Philipper Anteil mit dem Apostel Paulus an der Gnade. Er folgt dem Herrn Jesus auch im Leiden nach. Und da stellt sich auch jetzt die Frage an dich und mich, bist auch du bereit, dem Herrn im Leiden nachzufolgen? Nicht nur, wenn es uns gut geht, auch wenn sie uns einsperren sollten, wie es dem Apostel Paulus geschehen ist. Und jetzt kommt sicherlich der bewegendste Vers dieses ersten Abschnitts in Vers 8. Denn Gott ist mein Zeuge, Martys, da kommt das Wort Märtyrer her, diese Zeugenschaft für den Herrn, aber hier ist Gott sein Zeuge, sein Martys, wie mich nach euch allen verlangt, in der herzlichen Liebe Jesu Christi. Hier steht jetzt nicht das Wort Agape, wie man erwarten würde, sondern Splankon, das ist das Eingeweide, das Innerste, das Herz wieder, aber so das Personenzentrum des Menschen. Also wirklich von seinem Personenzentrum her, von seinem innersten Eingeweihten her verlangt ihn in dieser Liebe nach den Philippern, dass er sie wieder sehen möge, dass er Gemeinschaft mit ihnen haben möge. Deshalb die Frage, liebst du auch so deine Gemeinde wie der Apostel Paulus, hier die Philipper liebt? Kannst auch du es kaum erwarten, die Geschwister zu sehen, mit ihnen Gemeinschaft zu haben? Bleibst du zum Beispiel auch nach dem Gottesdienst noch zum Imbiss oder zum Kirchencafé, dass man auch da noch Gemeinschaft als Personen hat, konkret auch durch Gespräche, durch persönliche Gebete, seelsorgerlichen Austausch. Wie viele gute Gespräche gab es da schon, auch noch nach den Versammlungen, wo man auch einander helfen konnte, Ratschläge geben, miteinander beten. Vers 9. Und um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und allem Urteilsvermögen. Hier stehen auch wieder interessante griechische Begriffe. Und das bete ich, dass eure Liebe, hier steht jetzt Agape, das ist die Liebe, die Gott uns schenkt, die sich völlig hingibt für den anderen, die nicht egoistisch ist, sondern altruistisch, das heißt, den anderen höher achtet als sich selber. Diese Liebe, die soll überströmen. Und zwar in Erkenntnis, da steht nicht nur Gnosis, sondern hier steht Epignosis. Das ist die Übererkenntnis, wörtlich übersetzt. Das, was noch über der normalen Erkenntnis steht, das ist die Vollerkenntnis des Wortes Gottes durch Gottes Geist. Wir sollen also nicht nur oberflächlich herumstochern am Wort Gottes, sondern unter Gebet wirklich verstehen, was der Herr durch seinen Geist uns sagen möchte, wie wir es jetzt auch versuchen hier in diesen Bibeltagen, in aller Demut und Bescheidenheit. Denn wir können das auf Erden nie alles so tief ausloten, wie das Wort ist. Man entdeckt immer wieder neue Schätze in der Heiligen Schrift. Also die Liebe soll überströmen in Erkenntnis. Übrigens interessant, dass hier die Erkenntnis mit der Liebe zusammenhängt. Wenn ich den Herrn Jesus nicht liebe und sein Wort nicht liebe, habe ich auch keine Erkenntnis seines Wortes. Das ist ja das Problem bei vielen Theologen oder auch anderen Bibellesern, wo der Geist Gottes nicht im Herzen ist, die lesen das nur so als historische Urkunde oder vielleicht sogar als mythologische Fantasie oder was sie alles draus machen wollen. Aber da fehlt die Liebe zum Herrn, da fehlt die Bekehrung und Wiedergeburt. Und dann haben sie auch keine Epignosis, keine Tiefenerkenntnis. Die können zwar manche schon verstehen, historische Beschreibungen, Nebukadnezar und was da alles, aber die verstehen nicht, was Gott ihnen sagen will. Ich habe das im Theologiestudium selber so erlebt, dass die Professoren da immer erklären, was eine echte und was eine unechte Stelle ist und solchen Unsinn, ja, was man da hören musste dauernd, aber keine Erkenntnis, was Gott zu uns spricht durch sein Wort. Darum geht es doch. Sehr traurig. Und solche Leute kommen dann aus dem Studium und werden auf die Gemeinden losgelassen. Wenn die Bibel nicht selber lesen und ernst nehmen, dann wehe den Gemeinden, wo dann solche kleinen Theologen hinkommen ohne Bekehrung und Wiedergeburt. Es gibt auch Einzelne, die den Glauben behalten, auch durch diese ganze Bibelkritik hindurch, aber es ist leider nur eine Minderheit. Aber man hat auch gehört, es gibt auch Pfarrer, die sich bekehrt haben im Pfarrdienst durch gläubige Gemeindeglieder. Das kann Gott auch wirken. Ja. Dann gibt es sogar auch gläubige Pfarrer an manchen Orten. Klingt komisch, ja, aber im biblischen Sinne gläubig, meine ich jetzt. Nicht im Sozial-Social-Gospel und was, das können sie gut, aber Bekehrung und Wiedergeburt und Buße und Himmel und Hölle predigen, da könnt ihr weit fahren, um solche Gottesdienste zu finden in unserem Land. So weit ist es leider schon gekommen. Aber schuld sind die Professoren, die den Studenten die Bibelkritik einhämmern und den Glauben nehmen. Aber die Vollerkenntnis, die Epignosis, die hast du nur durch Gottes Geist, wenn er im Herzen wohnt. Und dann steht, und in allem Urteilsvermögen. Da steht griechisch der Begriff Aisthesis. Daher kommt unser Wort Ästhetik. Ästhetik, das ist so die Lehre vom Wahren, Schönen und Guten. MacArthur hat ja das gut erklärt, das in der Erklärung zu dieser Stelle, das möchte ich doch mal vorlesen, 1 Vers 9, Urteilsvermögen. Das deutsche Wort ästhetisch stammt von diesem griechischen Wort aisthesis ab. Es spricht von moralischer Wahrnehmung, Einsicht und der praktischen Anwendung von Erkenntnis. Also es ist praktisch, sage ich jetzt, die nächste Stufe, man hat etwas erkannt und jetzt da wird dieses Erkannte, also die biblische Lehre, zum Beispiel die 10 Gebote, unser Urteilsvermögen stärken, dass wir entsprechend auch handeln. Dass wir nicht lügen, nicht stehlen, nicht betrügen, nicht in die Ehe des anderen einbringen. Dass wir Gott ehren, keine Götzenbilder machen und so weiter. Jetzt mal kurz erklärt anhand der 10 Gebote. Also erst die Erkenntnis und dann wird unser Gewissen, unser Urteilsvermögen davon gestärkt, geschliffen, korrigiert. MacArthur schreibt noch, Liebe ist nicht blind, sondern aufmerksam und unterscheidet sorgfältig zwischen Recht und Unrecht. Genau darum geht es, dass wir Recht und Unrecht, Gut und Böse unterscheiden lernen. Damit es nicht wie beim Propheten Jesaja heißt, dass Gut zu Böse und Böse zu Gut wird, Süß zu Sauer und Sauer zu Süß. Und was war noch das andere? Bitter und, ich kriege es nicht auswendig alles. Aber wo nicht mehr Wahrheit und Lüge unterschieden werden. Ne? Das ist das Problem. Auch heutzutage, wo wir im postmodernen Zeitalter des Relativismus leben, wo es keine absolute Wahrheit mehr gibt in der öffentlichen Meinung. Aber als Christen haben wir die absolute Erkenntnis, und zwar anhand der Heiligen Schrift. Gott ist absolut und sein Wort ist die absolute Wahrheit. Das sagt Gott über sein Wort und das ist das, was wir auch erkennen und glauben dürfen. Und das stärkt unser Urteilsvermögen, dass wir uns an Gott und seinem Wort, an seinen Geboten orientieren und nicht an den wechselnden, schwankenden, relativistischen Maßstäben dieser Welt. Das ist der Unterschied. Und deshalb heißt es auch weiter, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt. Also prüfen, nicht einfach alles übernehmen, was der Zeit- und Weltgeist uns diktiert, sondern sehr genau prüfen, immer mit der aufgeschlagenen Bibel in der Hand. Soll ich jetzt da mitmachen bei dieser Gender-Ideologie, bei der Islamisierung unserer Gesellschaft, bei der Vermischung mit allen möglichen Religionen? Oder muss ich mich da absondern von allem, was hier Sünde ist und was gegen Gottes Wort und Willen steht? Muss ich mich absondern? Wenn ich Gott und Jesus Christus, Gottes Sohn, gehorsam sein will. Also wir müssen prüfen, die Geister prüfen, ob sie von Gott sind. 1. Johannes 4, Vers 1. Das ist ein Auftrag. Prüfen, und dann steht hier to diapheron. Das ist, wörtlich heißt es, das Verschiedene oder Unterschiedene. Das heißt, wir sollen einen Unterschied machen zwischen wahr und falsch, zwischen gut und böse, zwischen Licht und Finsternis. Genau das, was die Welt heute nicht mehr macht. Wo ja auch in vielen Filmen heute, nehmen wir mal Harry Potter, da ist auch die Zauberei gut, wenn es der Harry macht, beim anderen ist es noch böse, aber Zauberei ist allgemein böse, auch in Gottes Wort. Es gibt keine guten Zauberer. Ich meine, ich rede jetzt nicht von Trickkünstlern, sondern von solchen, die wirklich mit übersinnlichen Mächten Kontakt aufnehmen, mit dämonischen Mächten, ja, zum Beispiel. Nein, das ist nicht Gottes Wille. Also auch da unterscheiden. Und hier steht Diapheron, das ist also unterscheiden, verschieden und das Wesentliche praktisch tun, das was richtig ist, sodass ihr Wörtlich heißt es jetzt lauter, übersetzt hier Schlachter, aber rein oder echt seid. Wir sollen echt sein, nicht heucheln, uns nicht verstellen, sondern man soll sich auf uns verlassen können. Auch unsere Liebe sollte herzlich sein und nicht irgendwie gespielt. Echtheit, Authentizität heißt das Fremdwort, das soll unser Wesen auch kennzeichnen. Und das Wesentliche, worauf es ankommt, ist vor allem Jesus, Jesus Christus im Zentrum. Ihn dürfen wir verkündigen und uns nicht mit Randfragen zerstreuen oder zerstreiten. Natürlich muss man auch manche theologischen Dinge diskutieren, das mache ich auch immer wieder, aber trotzdem die Liebe dabei nicht vergessen, auch zu dem, der manches anders sieht. Wenn das Zentrum stimmt, Jesus Christus. Aber es muss der biblische Jesus sein, da stimmt es halt auch oft nicht. Da haben sie anderes Gottesverständnis, Christusverständnis, Erlösungsverständnis. Und da kann ich dann keine geistliche Gemeinschaft haben, wenn nicht mehr der Herr Jesus der einzige Heilsweg ist und der Glaube und die Gnade des Herrn. Sodass ihr lauter, also rein seid und es von Befleckung reinhalten und ohne Anstoß sind bis auf den Tag des Christus. Wir sollen den anderen keinen schlechten Anstoß geben, dass sie zu Fall kommen, damit sie vom Glauben abkommen, sondern wir sollen Licht sein für die Menschen. Ich habe jetzt oft gesagt soll, aber letztendlich wirkt das alles Christus in uns. Es ist kein Leistungsdruck, sondern so wie es in Galater 2 steht, Christus in uns. Ich lebe, aber nicht mehr ich, sondern der Herr lebt in mir. Er wirkt das durch mich. Er schenkt mir die Erkenntnis, das Urteilsvermögen, das Prüfvermögen, die Reinheit und dass ich keinen schlechten Anstoß bin, sondern ein Licht sein kann. Das Licht Christi leuchtet dann durch dich und durch mich. Das ist das Evangelium. Und dann der letzte Vers für heute Abend. Erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt werden, zur Ehre und zum Lob Gottes. Karpos, die Frucht, steht hier Mehrzahl, die Früchte der Gerechtigkeit, dikaiosyne, dieses schöne griechische Wort. Und diese Frucht, die wird ja ausführlich beschrieben in Galater 5, 22, ein ganz wichtiger Vers, wo die neunfache Frucht des Heiligen Geistes aufgezählt wird, gegenübergestellt den Werken des Fleisches. Ich schlage es gerade mal auf, Galater 5. Eine bekannte Stelle, ich habe allein über diesen Vers schon mal eine ganze Bibelwoche gehalten, über Galater 5, Vers 22. Da steht, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, also Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, kann man auch mit Glaube übersetzen, Sanftmut, Selbstbeherrschung, wird auch manchmal mit Keuschheit übersetzt. Also das ist die neunfache Frucht des Geistes Gottes. Ja, Bibloch, tatsächlich, du kannst einen Abend über die Liebe predigen, dann nächsten Abend über die Freude, dann über den Frieden und so weiter. Das waren dann 9 Predigtteile. Da steckt so viel drin. Wir legen auch, ob wir das als Wandschmuck, also Beschriftung ans neue Gemeindehaus setzen, als einer der Bibelverse, weil es ist so gehaltvoll, dass man immer das vor Augen hat. Liebe, Freude, Friede und so weiter. Das ist die Frucht des Geistes. Das kann ich jetzt aus Zeitgründen nicht weiter entfalten. Wie gesagt, da gibt's eine Bibelwoche von mir an anderer Stelle, wo ich das ausführlichst erklärt habe, in, weiß nicht, 5, 6 Stunden insgesamt, diesen Vers. Aber das ist die Frucht der Gerechtigkeit, die der Herr in uns wirkt. Die Frage stellt sich an uns, bringen wir diese geistliche Frucht hervor? Oder sind in unserem Leben die Werke des Fleisches anzutreffen? Die stehen auch in Galater 5, ab Vers 19. Das ist jetzt die Schattenseite davon, was bei uns nicht sein sollte. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches. Welche sind? Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Ehrgeiz, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Und stattdessen jetzt dann, das nächste Vers ist dann die Frucht des Geistes. Und dann heißt es noch, damit komme ich jetzt dann auch so langsam zum Ende, am Schluss von Galater 5, Vers 24 bis 26, die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt, Das heißt, diese ganzen Werke der Sünde, die sollen wir ans Kreuz bringen. Wir sind hier noch nicht vollkommen, genauso wie nicht unsere Gemeinden, aber es geht darum, wenn das kommen will über uns, diese Anfechtungen, dass wir es gleich im Gebet dem Herrn bringen, symbolisch jetzt ans Kreuz schlagen lassen. Herr, nimm mir dies schon diese Gedanken weg an Unzucht, an Unreinheit, Ehebruch, Götzendienst, Zauberei und so weiter. Mach ein Gebet raus aus diesen Anfechtungen. Und wenn du doch versagt hast, bitte den Herr um Reinigung. Also die haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Lüsten. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst uns nicht nach leerem Rumstreben, einander nicht herausfordern, noch einander beneiden. Das sind sehr viele hilfreiche Ermahnungen in den Briefen, gerade auch in den Paulusbriefen, aber natürlich auch in den anderen. Ja, jetzt möchte ich abschließend noch eine kleine Geschichte erzählen. Es geht ja hier um das Thema, liebst du deine Gemeinde? Und wer seine Gemeinde liebt, der wird sich auch in seiner Gemeinde einbringen. Modern gesagt, engagieren. Also seine Gaben nicht vergraben, sondern zur Ehre des Herrn einsetzen. Und da gibt es eine kleine Begebenheit. Ein Fußballtrainer wurde einmal von einem Reporter gefragt, welche Bedeutung hat der Profifußball, wo also 2x11 Männer oder auch Frauen, es gibt auch Frauenfußball, auf dem Feld rumrennen und gegeneinander kämpfen. Welche Bedeutung hat dieser Profifußball, es geht nicht um den normalen, den ich ausspiele, sondern Profi, für die Volksgesundheit? Also wo 22 Leute rumrennen und die anderen zuschauen. Dann sagte der Trainer, sehr wenig. Da haben wir die Situation, dass 50.000 Menschen, die dringend Bewegung brauchen, 22 Menschen zuschauen, die dringend Erholung brauchen. Ist doch so, ja. Deshalb bin ich kein Freund von Glotzophon-Zuschauerei. Wenn, dann spiele ich lieber selber Fußball oder Handball. Plus, das Problem ist nur, die Leute halten mich für zu alt, dass ich mitspielen könnte, aber ich würde sehr gern spielen. Ja. Ich mache ja auch Waldlaufen alles und Nordic Walking. Also wenn jemand mal Fußball mit mir spielen will, sehr gerne. Aber nicht vor dem Bildschirm, sondern wenn, dann machen wir das live. Ja. Auch bei unseren Wanderungen und so. Ja, und dann, was lernen wir daraus aus dieser Aussage des Trainers? In vielen Gemeinden haben wir genau diese Situation. Da sind einige wenige Leute, die viel machen und viele Leute, die wenig oder gar nichts machen. Also in der Volkskirche ist es ja gang und gäbe. Wer arbeitet da? Der bezahlte Pfarrer. Der kriegt seine paar tausend Euro im Monat. Dafür reißt er sich die Hacken raus oder auch nicht. Ja. Und so ist auch in Freikirchen oft. Aber in einer biblischen Gemeinde sollte es so sein, dass jeder seine Gaben einbringt, gemäß dem Wort Gottes. Ja. Es gibt natürlich Ausnahmen. Es steht ganz klar, dass die Schwestern nicht den Ältestendienst machen sollen und auch nicht da lehren, wo Brüder dabei sind. Das wird heute leider auch kaum noch ernst genommen, aber so steht es ganz klar im Neuen Testament. Aber ansonsten können wir viele, viele Dienste tun, ob wir jetzt Brüder oder Schwestern sind. Auch die Schwestern, die können Frauenarbeit machen, Kinderarbeit, in der Mission mitarbeiten, vieles, vieles andere, auch die Brüder. Oft ist aber so, dass die Schwestern mehr machen als Brüder. Es gibt auch in vielen Gemeinden, dass überhaupt oft manchmal gar keine Brüder da sind. Das ist auch eine Not. Da können natürlich dann die Schwestern, müssen dann einspringen. Aber was tun wir? Wir wollen nicht auf andere blicken, sondern uns fragen, bringe ich mich ein? Also es gibt einige wenige, die viel machen, und andere, die wenig oder gar nichts an Einsatz bringen. Und dann heißt noch weiter bei dieser Geschichte, interessanterweise wissen aber die Zuschauer immer alles besser als die eigentlichen Akteure. Ist auch beim Fußball so, nicht? Die Zuschauer wissen immer besser, wie die hätten spielen sollen. Aber Gott möchte, dass wir alle unsere Gaben einbringen. Keine passiven Zuschauer sind, sondern handelnde Aktivisten im guten Sinne und ja, so die Liebe Jesu ausleben. Liebst du deine Gemeinde? Der Apostel Paulus hat hier ein wunderbares Zeugnis uns hinterlassen, wie er aus dem Gefängnis heraus gebetet hat. Er konnte sonst nicht viel tun, außer beten und diesen Brief schicken mit vielen geistlich erbauenden, aber auch ermahnenden Hinweisen. Das hat er getan. Er konnte Briefe schreiben, er konnte beten, er konnte Boten schicken. Und so bete auch du darüber, liebe Seele. Wo liegen meine Gaben? Wo eine Gabe ist, da ist auch eine Aufgabe. Der Herr wirkt es in uns und es wird Freude und Segen sein, wenn wir diese Gaben einsetzen zu seiner Ehre. Das heißt, den Herrn lieben, unsere Mitgeschwister lieben und die Gemeinde lieben. Amen. Ich möchte mit uns beten und bitten, dass er dazu aufsteht. Lieber Herr Jesus, so schenke uns doch diese Liebe immer wieder neu zu dir, zu unseren Geschwistern und zur Gemeinde, dass wir brennend sind in der Liebe für dich und für deinen Leib, Herr. Und Herr, wo wir schlecht geredet haben über andere Menschen, auch über Gemeindeglieder oder über Verantwortliche, da vergib uns. Es ist viel leichter zu lästern, als selber mit anzupacken, Herr. Und das sollte nicht sein. So vergib du uns und schenk, dass wir darum beten und erkennen, wo auch unsere Gaben liegen, wo wir uns einbringen können zu deiner Ehre und durch deine Kraft. So segne jeden, der auch heute hier ist und auch jeden, der diese Botschaft hört. Amen. Amen.